Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Sebald und heute bei mir im Studio Lars David Kellner. Er selbst bezeichnet sich als Tastenkünstler, weil er mehr spielt als das klassische Klavier. Zu seinem Repertoire gehören auch die Orgel, die Celesta und das Harmonium. In den vergangenen Jahren hat er seine Musikstücke auch auf CD veröffentlicht, von Franz Liszt über Komponisten, von denen ich in meinem Leben weder etwas gehört habe, noch deren Namen aussprechen kann. Wie Kellner Pianist geworden ist, welche Projekte er im Max-Reger-Jubiläumsjahr umsetzen möchte und ob sein Herz auch für Schlager- oder Rockmusik schlägt, erzählt er im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Kellner. Wann haben Sie angefangen, Klavier zu spielen? Gab es familiäre musikalische Vorbilder?
Ich habe eine musikalische Familie. Vater, Sänger, eine sehr guten Gesangsausbildung. Mutter, auch Sängerin, Chorsängerin. Und insofern ein musikalisches Fundament in der Familie. Und glücklicherweise auch viele Instrumente, die zu Hause waren, Klavier, Heimorgel, Akkordeon, Geige, Klarinette, also ein großes Arsenal an Instrumenten. Und da ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, wann sich dann der kleine Lars auch an irgendeinem Instrument vergreift. Und es war tatsächlich erst die Orgel und dann gab es einen Wettbewerb, Jugend musiziert, und der war in diesem Jahr dann zufällig fürs Klavier. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann eben Klavier. Und so bin ich dann nach einem sehr frühen Orgelexkurs letztendlich dann doch erstmal als junger Mensch beim Klavier gelandet.
Und gesungen haben Sie aber nicht.
Gesungen? Das will kein Mensch hören. Nee, ich habe tatsächlich gesungen, aber dann erst... Also natürlich im Auto immer, ja.
Unter der Dusche.
Ist ja ein unter der Dusche auch, ja. Im Auto. Auto ist toll, weil Auto ist ein abgeschlossenes System. Da kann man alle Sünden verzeihen. Nee, also ich habe tatsächlich gesungen in der Musikhochschule dann später bei meiner Pianistenausbildung. Da ist, ich denke, es waren 4 Semester Chorpflicht, wo man ja als junger Mann erstmal zurückschreckt, weil Singen ist irgendwie unmännlich.
Ja. Naja, aber es sind so typische Klischees. So.
Ja. Aber das war toll. Wir waren dann auch bei der Wiedereröffnung vom Münchner Prinzregententheater live mit dabei, als Chor, mit Hermann Prey als Solist. Wahnsinn. Also, wenn man mitkriegt, was so ein toller Sänger allein nach hinten abstrahlt an akustischer Energie. Er war ja vorm Chor. Also sensationell, wie ein Mensch so ein Riesentheater mit seiner Stimme wunderbar ausfüllen kann. Sensationell.
Aber Sie sind dann trotzdem insgesamt dann beim Klavier.
Ich oder bin bei den Tasten geblieben.
Bei den Tasten, genau.
Gott sei Dank.
Wie schon erwähnt, haben Sie an der Musikhochschule studiert in München. Mhm. Wie schwer war es denn, einen Platz zu bekommen und wie schwer war das Studium an sich?
Naja, es wird tatsächlich relativ stark ausgesiebt. Vor allem bei den Pianisten. Ich habe jetzt die Zahlen von damals nicht im Kopf, aber ich denke, es haben sich doch ein Vielfaches an jungen Pianisten beworben und es sind dann natürlich nur ein Teil davon aufgenommen worden. Und es war in meinem Fall ein bisschen kurios, weil ich eigentlich ja noch irgendwie halb in Nürnberg studiert habe, aber dann gab es einen Ortswechsel nach München. Und ich habe das relativ kurzfristig mitgekriegt, dass da die Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule in München ist. Und habe das dann relativ spontan entschieden, mich da zu bewerben und bin dann tatsächlich genommen worden. was für mich den positiven Effekt hatte, dass ich nicht immer im Dreieck fahren muss, weil ich bin ja nach wie vor in der Oberpfalz mit einem Wohnsitz verwurzelt in Weiden. Und eine musikalische Station war ja Nürnberg. Und dieses Dreieck Weiden-Nürnberg-München wäre allein vom klimatischen Fußabdruck her eine Katastrophe gewesen, jetzt rückblickend. Und so war eben dann eine Zeit lang alles einfach in München. Und das war auch sehr gut so.
Und wie schwer war das Studium? Was mussten Sie alles machen? Also Gesang habe ich schon herausgehört.
Ja, die ganze Palette. Also das Musikstudium ist eine tolle Sache. Man muss halt wirklich fit auf seinem Instrument sein.
Also man muss quasi schon vorher perfekt Klavier spielen.
Ach, was ist Perfektion?
Ja, ist auch so eine Definitionssache. Ne?
Perfektion ist quasi nicht zu erreichen. Naja, aber es schadet nichts, einfach sein Instrument gut zu können. Und ja, dann gibt es noch jede Menge Begleitfächer, die aber, ich denke, gut machbar sind, wenn man da mit Interesse und Freude rangeht. Das war bei mir so. Und ja, es war eine sehr abwechslungsreiche, sehr interessante Zeit für mich, dort zu studieren.
Und wie in der Anmoderation schon erwähnt, spielen Sie ja jetzt mehr als nur Klavier, nur in Anführungszeichen, die Celesta und das Harmonium. Mhm. Ja, was sind die beiden Tasteninstrumente überhaupt und kann man die beiden als Pianist schon automatisch spielen oder muss man die neu erlernen?
Ja, das war ein Aha-Effekt tatsächlich, weil wenn man als Konzertpianist ausgebildet wird, dann ist man ja sozusagen darauf getrimmt, auf seinem Instrument Perfektion zu erlangen. Und also bei mir war das eine wundersame Erkenntnis, festzustellen, Mensch, da gibt es ja noch andere Tasteninstrumente und die Tasten sind ja wirklich genauso wie am Klavier. Die Maße sind ja normiert. Man kann sich tatsächlich an ein anderes Instrument hinsetzen und kann schauen, wie das da funktioniert. Und ich glaube, dass das Potenzial eines Pianisten schon wirklich sehr gut ausgeprägt ist, auch in andere Richtung zu gehen, wenn man das will und wenn man irgendwann mal die Erkenntnis hat, Mensch, da geht was. Ja. Zum Beispiel auf der Celesta. Die Celesta ist ja übersetzt das himmlische Instrument. Klangerzeugung, Filzhammer auf Metallplatte. Filzhammer, sagt der Pianist, jawohl, kenne ich. Ja. Filzhammer auf Saite ist Klavier. Filzhammer auf Metallplättchen ist Celesta. Die Celesta hat einen von der Mechanik her vergleichbaren Anschlag wie am Klavier, funktioniert aber dann tatsächlich anatomisch ganz anders. Aber als Pianist, wenn man auf die Celesta kommt, denkt man sich, hui, ja, da geht was. Klingt natürlich völlig anders, aber sie haben auch ein Pedal auf der Celesta, ja, wo sie die Töne schweben lassen können, verwischen lassen können, bewusst. Und sie haben den tastendynamischen Anschlag. Das heißt, sie können mit unterschiedlicher Stärke die Tasten anschlagen und können damit gestalten. Und dann haben sie das Harmonium angesprochen und das ist ja das Instrument, das auch ein Hauptfokus der letzten Jahre für mich war. Da ist es wiederum ganz anders, aber nicht weniger interessant. Beim Harmonium habe ich diesen tastendynamischen Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht. Das heißt, Sie können beim Harmonium nur die Taste drücken oder nicht drücken. Also Plus oder 1 oder 0, ja, digital. Entweder Kontakt oder Nicht-Kontakt. Aber das Tolle ist, und das ist der große Vorteil gegenüber dem Klavier, Sie können den Ton, nachdem er mal angeschlagen ist, tatsächlich formen. Im Grunde genommen wie ein Sänger formen. Das heißt, der Ton erklingt und dann können Sie den zum Beispiel anschwellen lassen oder in irgendeiner Weise noch verändern.
Sind die beiden Instrumenten, Celesta und Harmonium, schwerer zu spielen als ein Klavier? Was sind denn die Herausforderungen, wenn man die Instrumente spielt?
Ein Instrument schön zu spielen, ist immer eine Herausforderung.
Für mich wäre es, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung, Klavier zu spielen.
Also es ist natürlich immer schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber beim Harmonium kommt es auf ganz bestimmte Fertigkeiten an, die man als Pianist vielleicht weniger braucht. Und bei der Celesta auch. Also jedes Instrument ist so sein eigener Mikrokosmos. Und sich da hinein zu versetzen und da drin Perfektion zu erlangen, ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, den man aber als Künstler natürlich dann gerne macht, wenn man als Ziel tatsächlich hat, darauf konzertieren zu wollen und Werke, die für das Instrument geschrieben sind, darauf umsetzen zu wollen.
War das Klavier auch einer der Gründe, warum Sie Harmonium und Celesta spielen wollten? Also warum Sie bei den Tasteninstrumenten bleiben wollten? Oder haben Sie sich auch schon mal irgendwie Gedanken gemacht, ob Sie Geige oder Trompete spielen?
Ja, Geige und Trompete. Ja. Ich glaube, das sind zwei Instrumente, bei denen Eltern schon mal automatisch stehen den Eltern die Haare zu
Berge. Schlagzeug.
Ja, bei den Streichinstrumenten, wenn da der Junior schlecht intoniert, das ist, glaube ich, grauenhaft. Und Trompete, ja. Braucht man gute Nachbarn oder taube Nachbarn.
Oder das, ja.
Nee, also bei mir sind es die Tasteninstrumente. Und es gab tatsächlich einen Punkt, wo sich für mich so der Horizont geweitet hat. Das war zu der Zeit, wo ich begonnen habe, stärker in das Spätwerk von Franz Liszt einzusteigen, das Klavierspätwerk von Liszt. Ich habe ja da auch mein letztes Album veröffentlicht und enthalten auf diesem Album sind Stücke, wo der Komponist als Spielanweisung zu Beginn des Stückes notiert, zum Beispiel für Klavier oder Harmonium. Und dann denkt man sich, ja gut, am Klavier spiele ich es ja jetzt. Aber er schreibt dahin für Harmonium. Wie mag das auf dem Harmonium klingen? Und damals hatte ich eben noch überhaupt keine Erfahrung mit diesem Instrument. Aber irgendwann mal ist irgendwo eins rumgestanden. Und dann habe ich gedacht, jawohl, du kommst mir gerade recht. Jetzt schauen wir mal. Und dann bin ich mit den Liszt-Sachen, die ich ja vom Klavier sehr gut kannte, auf das Harmonium rüber gewechselt und habe festgestellt, hui, ja, also das ist ja wieder eine ganz andere Betrachtungsweise ein und desselben Stücks. Und das war für mich eine ganz wertvolle Erkenntnis, da mal das Ufer zu wechseln und einfach mal aus der Entfernung, aus ganz anderer Perspektive auf das Tonmaterial zu schauen, das ich ja schon kenne. Und letztendlich hat sich durch die Erweiterung durch das Miteinbeziehen des Harmoniums auch die Art und Weise verändert, wie ich die Stücke auf dem Klavier interpretiere.
Das heißt dann, also Sie, ja, Sie interpretieren jetzt die Stücke ganz anders als wie noch vor dem Harmonium.
So sieht's aus. So,
den Kontakt mit dem Harmonium.
Ja, es klingt paradox, aber es ist tatsächlich so. Weil, Sie müssen sich vorstellen, beim Harmonium haben Sie zum Beispiel kein Pedal, wie man es vom Klavier her kennt. Beim Harmonium haben Sie Pedale, aber die sind funktionell einem ganz anderen Zweck zugeordnet, nämlich die dienen der Windproduktion. Sie machen Ihre Ventilation am Harmonium selber. Beim Klavier, wenn Sie aufs Pedal drücken, geht der Dämpfer hoch und die Töne können klingen, schwimmen. Also dann können Sie alles in einen Klangnebel tauchen. Das geht am Harmonium in der Weise nicht. Da müssen Sie alles tatsächlich manuell gedrückt halten. Da müssen Sie die Tasten gedrückt halten. Bei Liszt im konkreten Beispiel bedeutet das, wenn Sie ein Stück spielen, müssen Sie automatisch viel sparsamer mit diesen Vernebelungseffekten, sage ich mal, umgehen als beim Klavier. Weil Sie einfach alles mit den Fingern binden müssen. Man kann tatsächlich sagen, ich habe am Harmonium erst so richtig Legato spielen, das Verbinden der Töne, gelernt. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Jetzt haben wir viel über Harmonium gesprochen. Vielleicht zeigen wir unseren Zuhörern kurz, was das Harmonium noch für interessante Klangfarben hervorbringen kann. Und zwar hätte ich hier noch ein Stück dabei von Franz Liszt. Das heißt Am Grabe Richard Wagners, also ein sehr ernstes Stück. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Ich habe auch in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung gelesen, ich lese es vor, Lars David Kellner zieht sich flache Ballettschüchen an, damit er beim Pedalspiel mit den Knien nicht ständig oben anstößt. Ja. Stimmt das noch?
Ja, die Leute waren natürlich damals kleiner. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen größer und ich muss rein physisch schauen, dass ich meine Riesenhaxen irgendwie unter das Instrument drunter bringe. Ja. Also das heißt, beim Harmonium müssen Sie ja unten, wie gesagt, treten, um die Ventilation zu machen. Das heißt, die Knie stoßen bei mir eigentlich fast immer unten an der Klaviatur an. Und das Tolle ist aber, ich habe jetzt ein Harmonium gekauft, das irgendwie größer konzipiert wurde. Vielleicht ist das schon entwicklungsgeschichtlich etwas später. Ja. Also das Harmonium, das davor im Wohnzimmer stand, das hat mir regelmäßig, das konnte man sehen. Ja. Ich habe da erstens Hornhaut an den Knien bekommen und zweitens manchmal auch blaue Flecken, wenn es recht intensiv war. Und man hat dann tatsächlich physisch Schmerzen erleiden müssen. Und das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Also die Ballettschüchen sind immer noch, sie sind geblieben. Aber ich habe jetzt mehr Luft nach oben.
Das ist gut. Wie viele Instrumente besitzen Sie denn privat?
Eine ganze Reihe. Und
alle im Wohnzimmer, würde ich jetzt mal sagen.
Ja,
nein.
Viele im Wohnzimmer, nicht alle. Also von den Harmoniums habe ich drei über Bayern verteilt, stehen in gut klingenden Locations. Und ja, natürlich einiges im Wohnzimmer. Und ich muss aufpassen, dass das Wohnzimmer natürlich nicht ein Museum für antike Tasteninstrumente wird und dass man da irgendwie reingehen und sich umdrehen kann. Aber im Wohnzimmer stehen momentan tatsächlich ein Harmonium, standen vor kurzem noch zwei drin. Eins ist jetzt momentan beim Restaurator zum Schönmachen. Also ein Harmonium, wie gesagt, eine Celesta, ein Tastenglockenspiel, ein Klavier, ein Konzertcembalo. Also,
das klingt nach einem großen Wohnzimmer.
Ja, es ist leider nicht so groß, aber es sind viele Instrumente drin.
Gibt es auch ein Sofa?
Sofa gibt es. Es wurde jetzt, das war ein dreiteiliges Sofa übers Eck und ein Eck musste weichen. Also man kann jetzt nur noch linear drauf liegen und nicht mehr übers Eck.
Ja, irgendwas muss man ja.
Man muss
sich entscheiden.
Kompromisse machen. Ja, dafür haben wir jetzt natürlich als Tastenkünstler die sensationelle Voraussetzung, dass man in jedes Eck gehen kann und in jedem Eck steht ein anderes Tasteninstrument. Das ist meine Form von Paradies.
Ja, Also das klingt schon so nach einem kleinen Künstlerparadies. Welche Stücke spielen Sie denn am liebsten? Also Sie haben ja schon Liszt erwähnt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja auch den Wikipedia-Eintrag gelesen. Und da gab es Namen. Ich dachte mir so, ja, genau, wie die ausgesprochen werden, keine Ahnung.
Ja, ich grabe natürlich auch gern Stücke aus, die jetzt nicht so dem klassischen Mainstream entsprechen. Aber also grundsätzlich kann man sagen, dass ich eine starke Affinität zur Romantik habe und auch zur slawischen Musik. Ich bin ja hier in Weiden an meiner ersten musikalischen Station natürlich mit Max Reger in Verbindung gekommen, dem großen deutschen Spätromantiker. Und durch meinen ersten Klavierpädagogen, den Franz Ondruschek, das war ja ein Böhme, der hat mir in sehr jungen Jahren schon den Leos Janacek, das ist einer der unaussprechlichen Namen wahrscheinlich auf Wikipedia.
Ja, ja, aber es gab noch krassere Namen, fand ich.
Den Janacek ans Herz gelegt.
Diese Apostrophe machen oder diese Kringel immer an diesen Buchstaben.
Ja, Kringelstriche. Und,
das macht mich immer wahnsinnig.
Ja, schwierig. Ja, und ich bin eigentlich recht früh auf die romantische Schiene dann übergegangen, habe mich da spezialisiert. Natürlich auch die Musik der Jahrhundertwende mit Impressionismus und allen spannenden Entwicklungen, die sich da vor 100 Jahren vollzogen haben. Das ist tatsächlich so mein Fokus, den ich auch in den Konzertprogrammen häufig bediene. Sie haben es ja vielleicht gesehen, ich habe ja die Bravourstücke oder die gängigen Stücke, die man als Pianist so drauf haben muss, ja auch schon auf CD eingespielt. Balladen von Chopin, Bemol-Sonate, Rachmaninow und so weiter. Das sind natürlich Lieblinge, die sich auch irgendwie durch mein ganzes Leben durchziehen. Der Horowitz hat mal gesagt, die G-Moll-Ballade von Chopin, die spielt man entweder nie oder sein ganzes Leben lang. Und er hat recht, also das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Das Stück geht in jede Lebensphase mit und klingt anders. Das ist ganz witzig, wenn ich meine CD, die entstand ja 2008, wenn ich die anhöre, die ist emotional eine gewisse Zeit lang weg, aber ich kann mich gut erinnern, wie das Leben damals war und warum ich sie so spiele, wie ich sie spiele.
Hängen die Interpretationen dann auch von den Lebensphasen ab?
Ja,
also
ja. Ja, ja.
Spielt man ein Stück ganz anders, wenn man traurig ist oder wenn man glücklich ist?
Ja, zum einen das. Und dann spielt man natürlich als junger Mann ganz anders, als wenn man in der mittleren Lebensphase ist oder wenn man ein gereifter Pianist ist. Das ist so ähnlich wie das Autofahren vielleicht. Ja. Hm. Also junge Männer verhalten sich auf der Autobahn anders als 85-Jährige.
Ja. Ja, das ist ein guter Vergleich. Sie haben ja auch das Harmonium-Gesamtwerk von Franz Liszt und Max Reger eingespielt.
Mhm.
Und sollen, also ich hoffe, dass es jetzt richtig ist, auf insgesamt 7 Alben und drei Jahre hat es gedauert.
Ja.
Drei
viel
Jahre.
Arbeit.
Ja, genau, das ist jetzt auch meine Frage. Wie viel Arbeit ist das? Oder ja, verspielt man sich oft? Muss man neu aufnehmen? Was sind die Herausforderungen bei so einem Koloss?
Ich kann Ihnen vielleicht sagen, die Aufnahmen zu meinem vierten Liszt-Album, es gibt ja insgesamt 5, das 5. erscheint jetzt im Herbst 23. Die Aufnahmen zu meinem vierten Liszt-Album waren tatsächlich schwierig, weil ich mehrere Anläufe gebraucht habe, bis überhaupt mal die Aufnahme von den formalen Kriterien her möglich war. Wir nehmen da in einer sehr gut klingenden Location auf, Die ist aber tatsächlich anfällig für Witterung. Das heißt, wenn Sie da im Sommer planen, eine Nacht lang aufzunehmen, dann muss da A, windstill. Es muss windstill sein. Den Wind in den Blättern hören Sie, dieses Rascheln. Dann darf es nicht regnen. Und es war tatsächlich die paradoxe Situation, dass eine wunderbar ruhige Sommernacht vorhergesagt war. Und dann war in der ersten war Wind, in der zweiten war Regen. Und in der dritten war das Regenradar über der gesamten Republik sauber. Nur in München war ein Gewitterkomplex und der hat sich da ausgetobt. Also wir haben 3 Tage lang nicht angreifen können und beim 4. Anlauf war es dann Gott sei Dank soweit, dass wir dann loslegen konnten. Ich mache dann immer die Nacht durch. Ja, dann ist schön ruhig in der Kirche. Keine Störgeräusche.
Also nachts ist besser zum Aufnehmen als...
Für mich schon, ja. Also ich komme dann auch recht schnell in den Tunnel. Also wir starten dann 23 Uhr und in der Früh um 4, spätestens 5, rechtzeitig bevor die Vögel anfangen, das hören sie dann nämlich auch wieder,
stimmt.
Ist alles im Kasten.
Trotzdem hat es bei den Liszt und Max Reger Gesamtwerken 3 Jahre gedauert. Oder ist das dann auch mit Vorproduktion und Nachproduktion?
Naja, also das waren jetzt 3 Jahre. Eigentlich zu Beginn der Pandemie habe ich diese Idee gehabt. Mhm. Corona war ja für die Künstler ein dramatisches Ereignis. Die ganzen Konzerte weggebrochen. Mhm. Letztendlich bin ich mit meinem Harmonium in der Kirche gesessen. Kein Publikum, keine Konzerte. Ja, und dann überlegt man sich, was mache ich?
Mhm. Und dann, außer spazieren gehen.
Außer spazieren gehen, ja. Und dann war da die Musik von Franz Liszt, die ja eine sehr introspektive, eine sehr ruhige Musik ist. Und die Umgebung war ja von gespenstischer Ruhe und Statik. Und ich habe dann begonnen, alleine in dieser Kirche dann diese Werke zu spielen und habe das als sehr tröstlich empfunden. Und habe dann so richtig Lust bekommen, zu schauen, was gibt's denn überhaupt von diesem Franz Liszt, alles für Harmonium. Und ja, zu Beginn des Jahres 2020 gab es dann das erste Album. Dann nach meinen Recherchen kam dann recht schnell auch das zweite Volume. Und so gab dann eins das andere. Ich bin ja auch in den Liszt-Gesellschaften vernetzt, in Weimar, bei den Briten, bei den Amerikanern. Und die haben dann davon Wind gekriegt und haben dann tollerweise auch Manuskripte beigesteuert, so nach dem Motto, hey, da ist noch was, noch nicht aufgenommen, mach doch mal. Ja, und letztendlich kamen dann 5 Volumes zusammen und das Allermeiste von den Sachen, die ich aufgenommen habe, ist tatsächlich noch nie von irgendjemandem auf Harmonium aufgenommen worden, was überraschend ist, weil ja das Klaviergesamtwerk in zig Einspielungen vorliegt und die Orgelwerke, die ja jetzt quantitativ recht überschaubar sind, können Sie ja überall kaufen. Aber fürs Harmonium hat sich tatsächlich noch niemand eingesetzt. Dabei ist ja das Harmonium bei Liszt ein dem Klavier und der Orgel gleichzusetzendes Tasteninstrument. Und es wurde wirklich Zeit, dass das mal jemand macht.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, gerade nicht, wann Liszt gelebt hat, aber es sind ja bestimmt schon einige Jahre dann vergangen.
1886 gestorben.
Ja gut, ja, wurde langsam mal Zeit. Genau, und ich habe ja auch gelesen, dass sie ja zum Beispiel auch Via Crucis, heißt es so, diese 14 Stationen von Jesus am Kreuzweg, aufgenommen haben von Liszt. Das ist ja auch ein sehr religiöses Werk, würde man sagen. Sind Sie persönlich dann auch ein gläubiger Mensch oder warum oder was bewegt Sie dazu, solche Stücke anzugehen und solche Stücke zu spielen?
Ja, ich lebe natürlich nach den christlichen Grundprinzipien, was, glaube ich, nicht so schlecht ist. Aber ich bin jetzt nicht übermäßig religiös. Wenn man sich natürlich mit dem Spätwerk von Liszt auseinandersetzt, begegnet man automatisch diesen religiösen oder transzendenten Werken, weil Liszt natürlich da in dieser Lebensphase nach den biografisch dann wirklich zahlreichen Krisen, die er da durchgemacht hat, sich sehr dem Glauben zuwendet und dieses prunkhafte Virtuose eigentlich komplett ablegt und sich dann auf die Innerlichkeit und auf die Religiosität bezieht. Übrigens bei dem Via Crucis, weil Sie es gerade erwähnen, wie ich das dann tatsächlich bei den Online-Music-Portalen angeboten habe, hat mir die künstliche Intelligenz eine Fehlermeldung gebracht. Die Ansage war: Sie haben einen Track mit mehr als 13 Sekunden Stille hochgeladen. Bitte überprüfen Sie und so weiter. Ja? Und es ist tatsächlich so, also naja, es sind vielleicht nicht 30 Sekunden, aber da gibt es dieses Stück Jesus stirbt am Kreuz. Und das endet am Harmonium mit einem wunderbaren Akkord, der sich dann so ins Nichts verliert. Und dann schreibt Liszt eine Fermate und drüber explizit lange Pause. Und dann muss man als Instrumentalsolist natürlich auch den Anweisungen und natürlich auch dem eigenen Gefühl folgend eben eine lange Pause machen. Und das dauert. Und das muss so atypisch gewesen sein für den Algorithmus, dass der mir die Fehlermeldung gebracht hat. Ja. Aber wenn man sich das anhört, dann ist die Pause wirklich stimmig. Ich habe das daraufhin kontrolliert. Mhm. Ja. Man schaut ja, ob alles passt. Aber die Pause gehört sich tatsächlich so rein. Es ist bei diesem Kreuzweg tatsächlich eine manchmal beklemmende Stille, die da zum Ausdruck kommt. Und das ist ein bewusst gewähltes Stilmittel von Liszt. Und ich hoffe, ich kann die Stille gut einsetzen in dieser Aufnahme. Sie müssen sich's mal anhören.
Ist das dann nicht so ein bisschen bedrückend, oder?
Ja, natürlich. Aber Musik soll ja auch nachdenklich machen und soll ja auch ergreifen. Es ist ja nicht alles Kaffeekränzchenmusik, sondern da geht es tatsächlich um ernste Sachen und der Kreuzweg ist ernst.
Ja, den kann man, glaube ich, nicht schön reden.
Sollte man nicht.
Ist Liszt einer Ihrer Lieblingskomponisten?
Definitiv.
Haben Sie noch weitere?
Max Reger? Ja, Reger natürlich, Reger. Ich bin ja ähnlich wie Reger auch in Weiden geboren. Wir sind dasselbe Baujahr, 73.
Ah. Nur ja, ein bisschen, Reger. Paar Jahre trotzdem dazwischen.
Ein paar Jahre dazwischen, ziemlich genau 100, genau. Ja, Max Reger ist natürlich sensationell. Und ganz diametral eigentlich zu den Spätwerken von Liszt, weil das, was Liszt in seiner späten Musik ausdünnt und quasi kondensiert auf das Wesentliche, das legt Reger noch nach. Ja, Reger ist ja einer, der Chopin-Stücke nimmt und die noch schwieriger macht, indem er Terzen oder Sechsten einfügt und damit die Virtuosität der Pianisten noch stärker fordert. Und das entspricht halt auch dem Naturell von Max Reger. Wenn man da ein bisschen was zu seiner Person weiß, der Reger war natürlich ein üppiger Mensch, schon auch vom Aussehen her, ja, hat er gern gegessen, ist in die Wirtschaft gegangen und hat dann gesagt, so, jetzt bitte mal 2 Stunden lang Steaks. Lässig, ne? Und entsprechend voluminös war er und entsprechend voluminös ist auch die Musik. die geht von kaum hörbaren Lautstärken bis hin zum donnernden Forte Fortissimo. Und es ist eine bis ins Detail ausgearbeitete und auch tatsächlich bis in den letzten Winkel ausstaffierte Musik. Eine sehr üppige, eine sehr dichte, chromatisch von der Stimmführung her vertrackte, prima vista fast undurchdringliche Musik. Aber wenn man sich damit beschäftigt, löst sich dieses Gestrüpp, sage ich mal, recht schnell auf und man erkennt, was da für ein Genius dahinter steckt. Vielleicht zwischendurch noch ein kurzes, interessantes Stück von Max Reger, die Fugette. Ganz witzig, wurde erst vor einigen Jahren wiederentdeckt in einem Harmonium-Album. Es ist tatsächlich ein Stück, das original für Harmonium geschrieben ist. Und bis dato hat sich noch niemand des Stücks angenommen. Und es wird jetzt Zeit, dass das einfach mal auf dem Harmonium aufgenommen wird. Und das ist Teil meines Max Reger-Projektes gewesen. Und da können wir jetzt einfach mal hineinhören in diese Fugette, wie die so klingt. Da hören wir natürlich, das fängt eigentlich ganz klassisch an. Da weiß man auch noch gar nicht, worum handelt es sich denn. Könnte eigentlich auch Bach sein. Und dann wird das Thema in der zweiten Stimme wiedergebracht und dann in der dritten Stimme. Und dann merkt man schon, das nimmt ja auch harmonisch ganz kühne Wege. Dann haben wir in dem Stück einen Zwischenstopp bei C-Dur. Wir beginnen ja in A-Moll, enden in C-Dur. Und dann kommt ein Temposprung. Dann wird es plötzlich schneller. Und spätestens dann weiß man, okay, wir bewegen uns nicht im Barock, sondern in der Romantik. Und das Stück steigert sich dann zum Ende hin und endet im Tutti, ja, typisch regerhaft, mit vollem Werk. Und ja, wie ich glaube, ein kleines, aber sehr feines Stück, das es einfach wirklich wert ist, mal aus der Versenkung ins Rampenlicht gehoben zu werden.
Gibt es auch jemanden, haben Sie auch Idole, die vielleicht noch leben? Weil es ist immer so schwierig, wenn man immer so Beethoven, Mozart, Liszt, ja,
alle schon
sind ja
tot,
alle tot.
Ja. Ja, bei den Romantikern hat man da auch schlechte Karten, weil die Romantik ändert ja, also wenn man die Romantik in der Musik jetzt hat, aufs Maximum ausdehnt, zeithistorisch, kann man vielleicht den Rachmaninow noch mitnehmen. Der ist dann auch in den 1940er Jahren tot und insofern, die Romantiker sind auch alle schon von uns gegangen. Aber es gibt ja auch tatsächlich Komponisten, die jetzt witzigerweise auch neuerdings für mich Werke komponieren. Da gibt es in Asien, in Japan, einen ganz brillanten Komponisten, den Kazue Ishida. der tolle Werke für Celesta komponiert. Und diese Werke werden mich jetzt dann, ich denke, auch dieses und speziell nächstes Jahr dann sehr in Beschlag nehmen. Es sind nämlich 1300 Seiten. Das letzte Werk, das er mir gewidmet hat, ist tatsächlich das größte überhaupt existierende Werk für Celesta Solo. Heißt Florum. Und da geht es um 360 Pflanzen, die eben jener Herr Isidar musikalisch charakterisiert.
Klingt irgendwie spannend. 1300 Seiten Noten.
Ja. Es ist Arbeit. Aber schöne Arbeit.
Aber nimmt man das dann auf einmal auf? Oder ist das dann quasi schon in so Bereiche? Und
ja, das schaffen es nicht auf einmal aufzunehmen. Ich werde
blättern
jetzt mal,
und blättern und blättern.
Ich werde jetzt mal eine schöne Selektion aus diesen Stücken, meine Favorites sozusagen, konzertant vorstellen. Und ja, ich habe nur Zeit. Also da, ich werde die 1300 Seiten systematisch abarbeiten.
Systematisch abarbeiten klingt so nach harter Arbeit.
Ja,
mit Freude systematisch abarbeiten.
Ja, ja, ja. Also die Freude gehört immer dazu. Aber es ist tatsächlich harte Arbeit, weil auf der Celesta haben sie so viele Differenzierungsmöglichkeiten. Und er ist einer, der jetzt mittlerweile in einem Stadium ist, wo er keine Vortragszeichen irgendwelcher Art, also Lautstärke, Artikulation und so weiter, sie finden im Notentext nichts. Sie finden nur die Noten. Mhm. Und dann müssen sie schauen, was machen sie künstlerisch damit. Und das ist ein unheimlich spannender Prozess. Und ich werde da auch jeden Tag belohnt, wenn ich so für mich wieder eine Interpretation gefunden habe, von der ich glaube, Mensch, das passt fürs Stück, passt auch für mich, weil letztendlich ist ja auch so ein Notentext immer Projektionsfläche. Ne, wenn man es jetzt provokant formuliert, könnte man ja auch sagen, man beschäftigt sich formal schon mit Isidar, aber letztendlich beschäftigt man sich ja auch mit sich selber. Weil es ist immer eine Mischung aus Urtext, den ich natürlich respektiere, aber auch meine eigene Künstlerpersönlichkeit, die da mit einfließt.
Okay, ich würde jetzt mal sagen, trotzdem, auch wenn es jetzt so ein harter Break ist, wir machen mal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder.
Werbung.
Leon, was machst du eigentlich beruflich?
Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedien und kombiniere das miteinander.
Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit über einem Jahr jetzt. Das dauert 2 Jahre. Und das kann sich immer niemand darunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du. Da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig.
Da darfst du ja auch nur Kaffee kochen.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht so. Es heißt zwar, also voluntary, freiwillig ist aber nicht freiwillig, sondern...
Also, man muss einen Vertrag dafür unterschreiben.
Ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum, es ist eine Ausbildung, sowas in der Art. Dauert aber nur 2 Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrungen und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. Also ganz was anderes.
Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
Genau, ja.
Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen und es macht tatsächlich viel Spaß.
Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unterm Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet.
Absolut, ja.
Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
Ja, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir ja hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Ein sehr flexibler Mensch.
Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für ein normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt.
Stimmt.
Richtig.
Wir sind zurück im Kulturkiosk, heute mit Lars David Kellner. Und wir starten unsere Schnellfragerunde. Ein paar schnelle Fragen. So, ich habe 10 Fragen mitgebracht. Die erste, sehr kreativ. Celesta oder Harmonium?
Beides natürlich.
Lass dich gelten. Orgel oder Klavier?
Mittlerweile tatsächlich Fokus eindeutig weg von der Orgel hin zum Klavier. Wobei die Orgel natürlich auch. Also wenn man Orgel spielt und man hat so eine ganze Etage an Instrument, was mitresoniert und mitklingt, ja, ist ein bombastisches Gefühl. Aber großer Nachteil der Orgel ist, man kann sie nicht mitnehmen.
Und, ja,
nachdem ich, gut, ich habe zwar einen 3,5-Tonner, wenn ich auf meine Konzerte fahre, aber da tue ich lieber mein Harmonium und mein Klavier, wenn es sein muss, rein und die Orgel lasse ich stehen.
Franz Liszt oder Max Reger?
Ja, auch beide. Sie stellen mir schwierige Fragen, weil ich kann mich von keinem lösen, ohne dass sie mir einen Teil meines Herzens rausreißen. Das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch. Ja, ne?
Aber wahrscheinlich stimmt es auch.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich kann mich von keinem lösen. Tut mir leid.
Vielleicht jetzt die Frage ist ein bisschen einfacher oder auch nicht. Weiß ich nicht. Pizza oder Burger?
Eindeutig Pizza. Weil eine gute Pizza ist ein sensationelles Essen. Und das können Sie nicht wissen, ich habe diverse Versuche gestartet, im heimischen Backofen eine Pizza so hinzukriegen, dass sie schmeckt wie ein Italiener aus dem Steinofen.
Hat es schon funktioniert?
Das funktioniert mittlerweile, aber es war eine Odyssee. Und ich kann die Lösung verraten: Schamottstein, 15 mm. Und ein Ofen, der mindestens 270 Grad hat. 30 Minuten vorheizen, richtiger Teig, richtige Beilagen und dann haut es hin.
Okay, das würde ich nie hinkriegen.
Kann man jeden Burger vergessen.
Laut oder leise?
Beides wichtig, die ganze Dynamik ist wichtig. Die Kontraste, wo Licht ist, da ist Schatten.
Schallplatte oder Spotify?
Vinyl erlebt ja so eine Mini-Renaissance, wenn man sich die Produktionsdaten mal vor Auge führt. Bei Vinyl gab es ja den ersten Einbruch, wie die CD dann Mitte der 80er Jahre gekommen ist. Ja, und jetzt in den letzten Jahren gehen natürlich die Streaming-Dienste extrem rauf und machen jetzt auch der CD das Leben schwer. Spotify ist für mich ein Reizwort. Aber nachdem das eine Schnellfragerunde ist, möchte ich, glaube ich, auf diesen abendfüllenden Kontext nicht eingehen.
Barock, Klassik oder Romantik?
Ja, also ich habe schon ein bisschen was erzählt und die Romantik ist dann natürlich mein Favorit. Barock, ich finde Scarlatti-Sonaten sensationell. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich, glaube ich, mehr Scarlatti spielen. Aber das kommt vielleicht noch.
Orchester oder Kammerensemble?
Persönlicher Favorite Orchester, weil ich diese klangliche Fülle und auch die dynamische Spannweite sehr, sehr schätze, die man bei einem richtig guten Orchester mitbringt.
Vokal oder Instrumental?
Eine Kombi aus beidem. Da sind wir beim Tastbereich.
Da kommen wir auch
noch. Dafür vielleicht noch Schneider.
Es steht auch auf meiner Liste. Und die letzte Frage: Beethoven oder Mozart?
Keins von beiden. Ich habe mit Wiener Klassik bislang Schwierigkeiten, die zu verkörpern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich auf der Bühne bin, muss ich voll und ganz hinter einem Werk stehen. Und ja, mein Vater sagt da immer, ja, ja, Beethoven, das kommt noch. Kommt noch. Kann sein. Bis dato hatte ich nicht das Bedürfnis, mich da immens reinzuknien. Lassen wir uns mal überraschen.
Ja, jetzt haben wir schon so viel über die Instrumente geredet und Klavier kennt ja jeder, würde ich jetzt mal behaupten. Orgel auch. Aber so eine Celesta oder so ein Harmonium, wie das klingt, wissen, glaube ich, die wenigsten. Also ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht schon in ihre Werke reingehört hätte. Ich glaube, also man könnte sagen, naja, wird sich schon irgendwie so ein bisschen wie ein Klavier oder sowas anhören. Deswegen würde ich mal sagen, wir hören mal in ein Stück rein. Möchten Sie noch etwas sagen zu dem Stück, was ja wir jetzt präsentieren werden?
Vielleicht, um das Ganze plastisch zu machen, um einfach mal zu erleben, wie so ein Harmonium klingen kann. Ein Stück von Siegfried Karg-Ehlert aus den Idyllen, Opus 104, mit dem Titel Baude im Spätherbst. Da wird musikalisch ein Bergidyll gezeichnet und da können wir jetzt einfach mal reinhören. Und wie kommt es an?
Es hört sich sehr ernst an.
Ja, es wird natürlich da erstmal im Bass durch diese schummrigen Klänge eine fast mystische Stimmung evoziert. Mhm. Und dann kommt diese durchdringende, sehr klar greifbare Stimme. Schallmei-Register übrigens. Also die Schallmei ist am Harmonium das Register mit dem stärksten Impetus. Ja, und interessante Farben, wie ich finde. Der Siegfried Karg-Ehlert hat natürlich genau gewusst, was er macht. Übrigens der Komponist schlechthin, wenn es um Harmoniummusik geht. Siegfried Karg-Ehlert hat das Allermeiste komponiert auf diesem Planeten für Harmonium.
Und der ist auch schon tot.
Ja, leider.
Okay, naja gut. Spielen Sie Ihre Musikstücke immer auf CD ein? Also noch heute, trotz Online-Streaming und so?
Ja, also den Reger, die Harmoniumwerke, den werden Sie tatsächlich auf CD sehen. Die Listalben sind jetzt bis dato nur als, also nur in Anführungsstriche, als Online-Music geplant, sind mittlerweile auch bei Hi-Res Audio in Studio-Qualität, HD-Audio verfügbar. Wir haben es ja schon erwähnt, die CD, der physische Tonträger an sich, ist ja jetzt am absteigenden Ast. Und ich denke, da muss man sich als Künstler auch anpassen.
Ja. Ich habe in meinem Auto nicht mal einen CD-Player mehr und daheim auch nicht.
Ja, die jungen Leute haben das nicht mehr.
Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, tatsächlich. aber gut.
Ich finde es auch schade, weil ich bin noch so ein Dinosaurier, der sich gern physisch was ins Regal stellt und bei Bedarf rausholt und dann auch im Booklet blättert. Das ist von der Haptik her einfach was ganz anderes, als sich über das Smartphone zu streamen.
Ja, das ist wie mit DVDs oder so, Blu-rays, wie auch immer.
Also was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber vielleicht bin ich da einfach zu konservativ. Ich habe gern Sachen auf dem Regal. Also ich besitze gerne Musik. Weil allein der Zugriff drauf, auf Spotify oder was auch immer, ich weiß nicht, das reicht mir nicht.
Ja, also ich habe es auch ganz gern. Das Problem ist halt immer, irgendwann fehlt der Platz.
Ja.
Also bei Musik würde also ich, glaube ich, einfach, ich, das hätte, nee, hätte keinen Platz, so viele Bands, die ich gut finde. Aber ja, ich meine, wenn man dann so eine CD hat mit dem Autogramm vom Künstler oder so.
Schon nett.
Das will man doch nicht weggeben.
Ja, nee. Tut man nicht.
Nee.
Ja, und dann natürlich Spotify. Also ich höre ja nie Spotify, ja, aber was man so mitkriegt von Leuten, die das tun, da gibt es ja dann diese Playlists, wo man sich dann thematisch irgendwie eine aussucht und dann lässt man ja den Algorithmus entscheiden nach dem Motto, andere User hörten auch. Ja, dann wird man da mit dem ganzen Zeug dann zugepresst und da entsteht dann so eine, wie ich mir vorstellen kann, recht fade Einheitsmusik. Oder andersrum formuliert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mal was ganz anderes hören, wenn Sie immer nur nach der künstlichen Intelligenz die Musik vorsortiert bekommen? Also ich stelle mir das wahnsinnig monoton vor auf Dauer.
Ja, also ich kann ja persönlich sprechen. Also ich nutze Spotify seit Jahren. Also ich bin auch sehr dankbar über Spotify. Ich liebe Spotify. Aber ja, ich habe meine eigenen Playlisten, die ich erstelle. Aber ja, ich habe auch so Musikgenres, die höre ich nicht. Und wenn ich dann auch wirklich so eine Playlist, die auf mich zugeschnitten wird, höre, dann sind ja auch solche Genres nie dabei.
Ja.
Also da ist nie ein Hip-Hop-Lied oder so dabei, weil ich ja nie Hip-Hop höre. Also warum sollten sie mir das reinspielen? Das ist ein bisschen schade, ja, weil es gibt ja trotzdem in jedem Bereich gute Musik, finde ich. Also ich meine, je nachdem, ist ja immer subjektiv. Aber ja, das ist, ich glaube, da ist man schon schnell in einer Bubble.
Die Bubble, die berühmte. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihnen ein Stück mit Celesta oder Harmonium aufploppt, ist relativ gering.
Ja, ich glaube auch null oder so. Bei klassische Musik höre ich auch nicht. Also,
Konsumieren Sie dann über Spotify?
Also Rock. Hauptsächlich. Hm. Punkrock, Pop, Indie, sowas.
Gut.
Genau.
Und so ein Album, wenn man das in CD-Player reinlegt, ganz konservativ, das hat dann auch immer einen Spannungsbogen von A bis Z. Das ist ja dann bei der Playlist irgendwie alles so Mosaiksteinchen-mäßig.
Ja, richtig. Außer man hört halt ein Album an Internet.
Kann man auch, oder?
Ja, das kann man auch machen. Okay. Das ist auch immer ganz gut. Also wie gesagt, das ist schon ganz praktisch. Für mich ist es praktisch, weil so viele Künstler, die ich höre, und wenn sie dann ein neues Album rausbringen und dann müsste man sich das alles auf CD kaufen, das wäre schon ein bisschen teuer und ein bisschen platzintensiv.
Zum Thema so viele Künstler habe ich einen Dialog belauscht. Zwei junge Leute, der eine zum anderen. Und wie viele Künstler hast du letztes Jahr entdeckt? Ich habe 1064 entdeckt. Also da gibt es anscheinend eine Statistik, wie viele verschiedene Interpreten man so im Laufe eines Jahres durchgehört hat.
Ja, man wird auch
musste
angezeigt.
Musste ich etwas schmunzeln.
Moment. Es wird ja auch bei Spotify am Ende angezeigt, wie viele Minuten man im Jahr gehört hat.
Ui, die Stunde der Wahrheit.
Ja, 21.877 Minuten.
Oh.
Aber ich habe schon festgestellt, also da steht dann auch noch ganz immer im Detail, wie viel Prozent man Teil von jemandem ist. Also quasi gehöre ich zu den 5%, die so viel hören wie niemand anderes oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe schon gemerkt, in meinem Umkreis hören manche deutlich mehr.
Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was glauben Sie, wie viel ein Künstler für einen Stream auf Spotify
total
bekommt?
Total wenig. Und das ist voll unfair. Schätzen Sie mal. Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, ob das überhaupt ein Cent ist.
Ja,
oder
das ist ein Bruchteil von ein Cent.
Ja, irgendwie.
Circa ein Drittel Cent. Das heißt, wenn wir kurz rechnen, wenn man ein Album mit 10 Tracks zum Beispiel hat, wenn Sie das durchhören, dann kriegt der Künstler nach Adam Riese 3 Cent. Und dann kann man darüber diskutieren, ob das eine adäquate Bezahlung ist.
Nö, also ich finde es auch scheiße. Weil man zahlt ja zum Beispiel auch, aber man zahlt ja nur Spotify. Man bezahlt nur Spotify, nicht den Künstler.
Wo geht das Geld hin, ne?
Ja, aber
wie viel
gut.
Zahlt man für Spotify-Album?
Also es gibt ja ein Abo, ich weiß gar nicht.
Ach, oh Abo, Gott. Nee, nicht Album,
oh
Album.
Oh Gott, fragen Sie mich jetzt. Weil ich habe so ein Kombi-Abo mit meinem Freund und das geht von seinem Konto ab.
Praktisch.
Ja, ich zahle schon einen Teil, aber ich weiß nicht, welchen Teil, weil es ist alles mit den Kosten verfurbelt. Ich glaube, 8 Euro im Monat, 10 Euro im Monat, irgend sowas.
Okay.
Teilen ist immer gut, ob bei Netflix oder bei Spotify, bei
Sehr
CDs.
Gut. Da könnte man jetzt Rechnungen anstellen, aber das machen wir nicht.
Na, das ist zu mathematisch. In der Schnellfragerunde kam ja schon das Wort oder das Stichwort Tastenreich.
Das Tastenreich.
Zum Vorschein. Genau.
Tastenreich notabene mit kleinem T und großen R geschrieben.
Ja, und ich habe es auch so geschrieben, weil es hätte mich sonst irre gemacht, wenn ich es nicht richtig geschrieben hätte. Und Word hat es immer ausgebessert, natürlich.
Ja, die Autokorrektur, ja. Die muss man ausschalten.
Furchtbar.
Ja, das ist ein ambivalentes Wort. Das hat was Adjektivisches und was Substantivisches.
Ja.
Weil die Konzerte, also wenn man bei mir jetzt aufs Konzert geht, mittlerweile sind die Konzerte tatsächlich tastenreich. Im Sinne von wahnsinnig viele Tasten auf der Bühne. Also im Regelfall 3 Instrumente. Klavier in Form von Steinway-Flügel steht meistens schon da. Gott sei Dank, weil den mitnehmen ist nochmal extra Kraftanstrengung. Und dann nehme ich das Harmonium und die Celesta mit. Das heißt, mit einem 3,5-Tonner Hebebühne, das ist Luxus, ja, alles hydraulisch, reise ich dann bei den Konzertlocations an und dann gibt es im Tastenreich-Konzert tatsächlich Werke mit 3 verschiedenen Tasteninstrumenten.
Und Sie stehen da alleine auf der Bühne oder mit mehreren Menschen?
Naja, also es gibt einen harten Kern vom Tastenreich. Das ist mit mir zusammen die Susanne Sperrhacke, Rezitatorin. Wir haben festgestellt, dass die Kombination aus Wort und Musik wahnsinnig gut ankommt beim Publikum. Wort im Sinne von Moderation zwischen den Stücken und aber auch in Form von Vortrag der Komponisten aus Tagebüchern, Briefen und so weiter. Also Originalton der großen Meister in Wort und dann die Musik. Das bedeutet, dem Publikum wird ganz plastisch vor Augen geführt, in welchen Kontext man die Werke, die man hört, einordnen kann. Oder mit anderen Worten, wie geht's dem Komponisten zu der Zeit, wo er das Werk schreibt? Und wenn man da zum Beispiel bei Max Reger liest, dass er gerade einen Nervenzusammenbruch hatte, weil er so viel gearbeitet hat und dass er nachts nicht schlafen kann und dass er schon Gespenster sieht. Und dann sieht man, ja, die Menschen damals hatten eben auch schon im Grunde genommen genau dieselben Probleme, die jetzt in dieser Zeit uns begleiten. Ja, Stress, Burnout. Dann, wir haben gerade Karg Ehlert gehört, der war ja in der bedauernswerten Situation, dass er auch irgendwie musikalisch nicht wertgeschätzt wurde. Umgang mit Enttäuschungen. Dann bei Franz Liszt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, heftige Lebenskrisen, Kinder, die sterben, eine von vielen Jahren ausgeplante Ehe, die dann scheitert, also persönliche Krisen, die sich dann natürlich auch in der Musik widerspiegeln. Das sind ja alles Inhalte, die Leute auch wissen müssen und die, glaube ich, jeden Menschen ansprechen, wenn man das transportiert auf der Bühne. Und das ist also quasi Teil des Tastenreich-Konzeptes. Viele Instrumente mit deren originalen Werke und gleichzeitig aber auch die verbale Komponente, die das Ganze verbindet und plausibel macht.
Ist da die Aufmerksamkeit des Publikums auch mehr da? Oder wie verhält sich das Publikum generell bei den Konzerten?
Ja, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Die Smartphone-Generation, da gibt es ja tatsächlich Studien, die das nachgewiesen haben, ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne jetzt wieder um 30-40% runtergegangen ist.
Oh Gott, noch weniger. Das war doch schon so wenig.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei 8 Sekunden. Von Microsoft gibt es eine Studie, die unter anderem auch die Schnelllebigkeit von Hashtags untersucht hat. Hochinteressant zu lesen. Also die Zeit wird irgendwie immer enger getaktet und das Publikum wird auch jünger, logischerweise. Man selber wird älter. Und die jungen Leute, die brauchen einfach irgendwie mehr Action auf der Bühne. Oder sagen wir mal, verschiedene Dimensionen. Eine tonale, musikalische Dimension, aber auch die verbale. Und mit der Kombination aus Wort und Musik ist, glaube ich, eine gewisse Abwechslung geboten, die die Konzerte, so wie ich sie oder wie wir sie anbieten, sehr kurzweilig und interessant macht.
Aber gibt es auch viele junge Menschen, die auf klassische Konzerte noch gehen? Oder ist das out?
Ja, wenn ich so in die Reihen schaue, dann ist das Publikum eigentlich recht gut gemischt. Von jung bis alt, alles vertreten. Ich glaube, dass das Publikum oder andersrum gesagt, dass man das Publikum aufteilen sollte, gedanklich, in ein virtuelles Publikum, die Streamer, ja, die sind meistens, das kann man sich ja zum Beispiel über YouTube alles wunderbar in den Analytics herleiten. Da gibt es junge Leute, die vielleicht auch selber ein Instrument lernen, die Konsumenten sind. Und dann gibt es Menschen im fortgeschrittenen Alter, die sich dann eben noch schön mal Klassik anschauen wollen. Und dann gibt es aber auch das Publikum, das physisch anwesend ist. Und da ist, glaube ich, die Strukturierung nochmal eine ganz andere. Und ich glaube, dass diese beiden Teile, Publikumsteile, voneinander unabhängig agieren. Mit anderen Worten, wenn man jetzt als Künstler medial die Breitseite macht und sich irgendwie mit allen Online-Music-Stores verknüpft, hat man ja erstmal die Befürchtung, hoppala, vielleicht verkaufe ich jetzt bei meinen Klavierabenden oder Harmoniumabenden nur noch die Hälfte CDs. Aber das ist nicht so. Insofern zwei unterschiedliche Geschehen, die wir da, glaube ich, sehen. Ja, die Streamer und die Konzertgänger sind zwei unterschiedliche Geschichten.
Gibt es, wie ist denn das Feedback generell so nach Ihren Konzerten? Gibt es auch Kritik?
Das Feedback ist ganz großartig. Es bilden sich regelmäßig Schlangen, vor allem natürlich bei den Instrumenten, die die Leute nicht so kennen, Harmonium, Celesta. Da will dann jeder mal schauen oder auch mal drücken. Und das, was ich an Feedback bekomme, ist, dass die Leute immer ja fast dankbar sind, dass diese Klänge, die ja schon irgendwie fast vergessen geglaubt waren, jetzt wieder zum Leben erweckt werden. So ein Harmonium, also richtig gute Harmoniums irgendwo zu finden oder Harmoniumkonzerte überhaupt zu hören, ist ja immer noch leider eine Seltenheit. Die Instrumente machen es einem aber auch nicht leicht, sie zu mögen oder zu lieben. Harmoniums gibt es ja in vielen Häusern noch am Dachboden oder im Keller stehen die verstaubt rum. Ja, dann spielt man drauf. Dann klingen die fürchterlich verstimmt oder die Töne gehen nicht an. Oder wenn die Zuggurte unten gerissen sind, dann rührt sich gar nichts mehr. Oder dann gibt es Heuler und Quietscher. Und die Instrumente, wenn nicht hergerichtet sind, klingen fürchterlich. Aber wenn man die richtig konzertant wieder restauriert, dann sind es wunderbar klingende Instrumente. Und es wäre doch schade, wenn solche tollen Klänge dann einfach in der Schublade bleiben.
Sind denn bei Ihnen Projekte oder Konzerte noch für dieses Jahr geplant?
Jede Menge, Gott sei Dank. Die Kulturszene taut ja jetzt nach Corona wieder auf.
Ja, zum Glück.
Ja. Und ich bin tatsächlich viel unterwegs, jetzt auch in Sachen Harmonium. Kann auch gerne unsere Zuhörer einladen, mal auf meine Webseite zu gehen, www.larsdavidkellner.de. Da sind alle Konzerttermine gelistet. Ich werde in diesem Jahr tatsächlich nach Karlsruhe fahren, Konzertant Stuttgart, Weimar in Verbindung mit Liszt. Schillingsfürst ist ja auch eine Liszt-Wirkungsstätte. Da werde ich mit Harmonium zu hören sein. Dann beim Harmonium-Festival in Brüggen eine Einladung bekommen. Es wird ein recht weiter Weg werden, aber der wird sich sicher lohnen.
Wo ist
lohnen.
Denn Brüggen?
Niederrhein.
Ah, okay.
Schon ein Stückerl zum Fahren, aber mit so einem gut gefederten 3,5-Tonner
geht's schon.
In luftiger Höhe, ja, das ist ein nettes Fahrgefühl, das mache ich gerne. Und natürlich auch bei den Weidner Max Reger Tagen, die ja in diesem Jahr auch ausgedehnt werden, erfreulicherweise auf ein Max Reger Jahr im Herbst, hier gleich gegenüber, Max Reger Halle Weiden. Freue ich mich sehr, auftreten zu dürfen. Und natürlich ist auch Max Reger mit im Programm.
Macht Sinn.
Macht Sinn.
Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen, eine Frage, die so ein bisschen noch aus dem ganzen Konzept irgendwie fällt. Aber zuerst noch eine Frage, die ich noch aufgreifen will, weil ich das ja in der Anmoderation schon angeteasert habe. Hören Sie privat auch noch was anderes als klassische Musik?
Ja, sicher. Aber in der Tat muss man sagen, wenn man Musiker ist, dann produziert man ja selber stundenlang Musik. Und ganz ehrlich gesagt bin ich auch mal froh, einfach Ruhe zu haben.
Ja gut, das kann ich auch verstehen.
Und in der Ruhe kommen tatsächlich die besten Ideen. Aber natürlich kommt es bei mir auch vor, dass ich irgendwie ein Internetradio, das mir gut gefällt, habe da so ein paar Sender gefunden, die meinem Musikgeschmack entsprechen und das läuft dann im Hintergrund. Und ab und zu wird man einmal hellhörig und schaut hin, Mensch, was läuft denn da gerade, und kriegt vielleicht die eine oder andere Inspiration. Das ist auch nicht immer nur Klassik, was bei mir läuft, sondern ich finde die 80er natürlich super.
Ich auch, übrigens. Ja. Auch wenn ich wunderbare nicht da geboren Musik. Bin, aber das ist egal.
Wunderbare Musik. Vor allem in den 80ern haben sie noch Stücke, die nicht diesem neuen Diktat unterliegen, dass die Stimme des Protagonisten nach spätestens 3 Sekunden erklingen muss, sonst switchen die Leute weg. Wird ja alles sofort weggewischt. Auf dem Wischhandy.
Ach, ja. Nicht nur bei Tinder, sondern auch bei
Tinder. Es wird alles weggewischt. Und in den 80ern, da haben sie einfach noch ein 16-taktiges Instrumental-Intro. Wie toll ist das denn? Und dann kommt der Sänger, wie sich's gehört. Wunderbar. 80er. Ja, aber nicht nur die 80er, natürlich. Ich höre einmal härtere Sachen. Je nach Lust und Laune. Mhm. Aber die meiste Musik produziere ich tatsächlich selber. Und das macht am meisten Spaß.
So soll es ja auch sein.
Ist wahrscheinlich so wie mit dem Sport. Am besten einfach selber machen.
Ja, das sage ich von mir nicht. Da schaue ich lieber Sport an. Naja. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich hab's einfach gelesen, wieder in einem, ich glaube, das ist aber auch in der Süddeutschen gestanden. Sie hatten auch mal ein Hobby, oder haben noch
das... Nie das H-Wort sagen. Ganz böses Faul.
Hobby? Oder ja, haben?
Leidenschaft.
Leidenschaft. Leidenschaft für Muscheln und Schnecken.
Ja, natürlich.
Das ist auch so... Das ist, ich habe das gelesen und dachte mir, okay, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Und eine Schnecke.
Haben Sie das bei meinem Wikipedia-Eintrag gelesen?
Nee, in einem Artikel. Ich glaube, in der Süddeutschen war das gestanden.
Ah ja, stimmt. Ja, ja. Die Ghiberola Rachmaninoffi wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Die Schnecke, die Sie entdeckt haben.
Und ja, auf den Kapverden. Unter abenteuerlichen Bedingungen an der Südwestküste von Saal im Wasser in der heftigen Brandung stehend. Mit einem Sieb in der Hand und immer wenn die Welle quasi Zerreibsel und allen möglichen Grit so ans Ufer schwemmt, mit dem Sieb in den Sand reinstechen, das zurücklaufende Wasser nutzen, um das Sieb zu reinigen und das, was im Sieb übrig bleibt, zu begutachten. Auf zum Beispiel schöne Schnecken. Und da war tatsächlich ein Schneckenhaus dabei, das damals noch für die Wissenschaft neu war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht beschreiben? Und dann hat man ja als Autor die Wahl, das biologische Taxon, also den Artnamen selbst zu wählen. Und dann habe ich mir gedacht, der Herr Rachmaninoff, der ja heuer im Jahr 2023 auch großes Jubiläum hat, der Herr Rachmaninoff soll diese Ehre bekommen und soll jetzt auch in Form der Ghiberola Rachmaninoffi biologisch weiterleben.
Das hört sich so süß an irgendwie. Ich weiß
haben Sie schon gesehen?
Nein.
Das ist eine nette.
Nein, ich habe die gar nicht gegoogelt. Stimmt,
eine,
die hätte ich
aber eine sehr elegante können. Schnecke. Also auch ästhetisch sehr schön. So wie ja auch Rachmaninoffs Musik sehr ästhetisch und angenehm ist, wie ich finde.
Eigentlich der Name ist ja nicht süß, aber in so einem Schneckennamen ist das irgendwie putzig. Ich
weiß auch nicht. Ja. Ein schnuckliges, kleines, 7 mm groß.
Ja, okay.
Ein kleines Schneckelchen.
Das ist wirklich nicht groß.
Ja, okay. Finden Sie jetzt in der Zoologischen Staatssammlung in München. Und ich musste Sie leider, also das ist ja jetzt sozusagen formal ein Typenmaterial, wie man es nennt, und es muss dann an öffentlicher Stelle hinterlegt sein. Und ich musste sie leider aus dem Verbund der anderen 56.000 Muscheln und Schnecken, die bei mir im Keller sind, herauslösen und an offizielle Stelle verfrachten.
Also Sie sammeln nicht nur Musikinstrumente, sondern auch Schnecken und Muscheln.
So ist es.
Witzig.
Ja, es, wenn Sie da unten in meinen Muschelkeller hineingehen, dann empfängt Sie ein wohlicher Geruch nach Alkohol. Manche.
Jetzt habe ich gedacht, Sie sagen des Meeres. Jetzt kommt einfach nur Alkohol.
Das Meer riechen Sie dann nicht mehr. Da riechen Sie eher die Kadaver. Und also so einen leicht süßlichen Geruch, aber auch einen leicht alkoholischen Geruch, weil ich habe natürlich auch DNA-Material in 96% Alkohol. Und das ist eine ganz nette Mischung aus Aas und Alkohol, an die ich mich schon sehr gewöhnt habe. Und es hat für mich immer auch was Heimeliges, das so zu riechen.
Okay.
Man sollte die Tür zumachen, damit das restliche Haus nicht auch danach riecht.
Ja, ja, es reicht in einem Raum. Ja, genau. Ja, ja, cool. Aber ja, das musste ich noch fragen, weil wenn man das dann so liest, muss man das ja auch mit aufnehmen. Okay, ich würde mal sagen, wir kommen zum Schluss. Schön, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Im Kulturkiosk.
War mir eine große Freude.
Mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie immer geht natürlich auch ein großes Dank an unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen loswerden wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder schaut auf unserer Instagram-Seite kulturkiosk_der_podcast vorbei. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.